Vielen Dank. Vielen Dank für den Lobpreis. Besser hättet ihr gar nicht überleiten und einstimmen können auf das, was wir jetzt in der Bibel gemeinsam lesen wollen. Wir haben von den Wundern gesungen und das ist ja das Großartige, dass Gott ein Gott ist, der bis heute Wunder tut. Und deswegen wollen wir auch ein Kapitel aus der Bibel lesen, in der von einem solchen Wunder berichtet wird. Und ihr habt ganz viel gesungen von der Kraft und der Macht der Auferstehung. Und das wird auch in dieser Geschichte, die wir jetzt lesen, eine besondere Rolle spielen. Ich möchte mit euch einen Bericht lesen aus Apostelgeschichte 12. Ein Bericht über die Zeit der ersten Christen und über eine der ersten Christenverfolgungen, die damals ausbrach und bei der es auch erstmals vielleicht oder zum zweiten Mal wirklich auf Leben und Tod ging. Und das steht in Apostelgeschichte 12. Und ich freue mich jetzt mit euch, dieses Kapitel zu lesen und dann wollen wir uns ermutigen lassen. Ermutigt habe ich das mal überschrieben, weil ich glaube, dass Gott uns ermutigen möchte. Jeden Tag, aber ich glaube auch besonders in diesem Gottesdienst. Er möchte uns Mut machen und ich weiß, dass viele hier sind, die das auch gebrauchen können. Ich gehöre im Grunde auch dazu, die Ermutigung brauchen und Gott ist ein Ermutiger. Wir lesen aus Apostelgeschichte 12 und ihr könnt da gerne mitlesen oder natürlich auch in euren Bibeln. Ich habe hier die neue Genfer Übersetzung verwendet. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Ein Vers übersprungen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. »Schnell, steh auf«, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich vor ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang. Und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie es sagte, meinten sie, dann muss es sein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Und als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Das ist diese Wundergeschichte, dieser Bericht über dieses Wunder. Und es hat jetzt noch einen Nachklapp, der von Herodes handelt. Und das möchte ich gerne auch noch in Auszügen mit euch lesen. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Dann nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie abzuführen. Daraufhin verließ er Jerusalem und das jüdische Umland und reiste nach Caesarea, wo er seine Residenz hatte. Herodes erschien dort in königlichem Prunk vor dem versammelten Volk und hielt eine feierliche Rede. Begeistert jubelte das Volk ihm zu. So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Das Wort Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die die gute Botschaft annahmen, wuchs ständig. Soweit diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, aus der Apostelgeschichte, aus der Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Und das bringt mich dazu etwas zu sagen. Dieser Bericht ist von Lukas verfasst worden, einem der wichtigsten Autoren des Neuen Testamentes. Ich war ganz überrascht, bei der Vorbereitung jetzt irgendwo zu finden, welchen Anteil Lukas insgesamt an den Schriften des Neuen Testamentes hat. Also wie viel Prozent hat er geschrieben? Es ist fast ein Viertel. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte zusammen machen fast ein Viertel des gesamten Neuen Testamentes aus. Das ist so ungefähr das, was im Alten Testament die Geschichtsbücher sind. Also angefangen von Richter, Könige, Samuel. Das ist das, was Lukas im Neuen Testament bedeutet. Er gibt uns einen ausführlichen geschichtlichen Bericht. Und ihm ist es wichtig, deutlich zu machen, dass das, was er berichtet, tatsächlich passiert ist. Er geht als Historiker vor. Natürlich ist über seine Rolle als Historiker unendlich gestritten worden. Man hat sie auch bestritten, wie das häufig so ist. Inzwischen ist man auch in der theologischen Wissenschaft wieder etwas mehr geneigt, ihm zu glauben. Lukas ist es wichtig, er schreibt an einen Menschen, der nicht aus dem jüdischen Umfeld kam, mit Namen Theophilus. Und ihm ist es wichtig zu sagen, das, was da passiert ist, das dem kannst du glauben, das ist glaubwürdig und das ist bis heute wichtig. Lukas nimmt viel Platz in Anspruch, fast ein Viertel des Neuen Testamentes. Er hätte aber noch viel, viel mehr schreiben können. Schreiben war ja nicht damals so wie heute, wo man praktisch im Internet die ganze Welt zutexten kann. Macht gar nichts aus, wie viel du da schreibst. Kannst du immer noch ein weiteres Fenster aufklicken. Lukas hatte nur ganz begrenzten Raum zur Verfügung, das Schreibmaterial, die Rollen, das war alles wertvoll und kostbar. Manchmal hatte man auch nur eine Rolle einer bestimmten Länge und man musste einfach das, was man zu sagen hatte, darauf unterbringen. Und deswegen ist jedes Detail, das Lukas hier erzählt und auch wie er es erzählt, von ganz, ganz großer Bedeutung und das werden wir auch gleich noch sehen. Diese Geschichte ist nur eine von drei Gefängnisbefreiungen, von denen Lukas erzählt. Eine hat schon in Apostelgeschichte 5 stattgefunden, die wird nur ganz kurz berichtet. Da werden die Apostel nach einer Predigt verhaftet, sollen bis zum nächsten Tag im Gefängnis bleiben, werden aber nachts schon von einem Engel befreit. Und als die Wächter sie suchen, da stellt sich heraus, sie sind nicht im Gefängnis und jemand anders kommt und sie sagt, die predigen schon wieder im Tempel. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir erlebt haben, sagen die Apostel. Und was hatten sie erlebt? Sie hatten erlebt, dass Jesus auferstanden war. Und ich freue mich, dass wir davon schon so viel gesungen haben. Und das hat ihr Leben verändert und diese Botschaft hat auch die Welt verändert. Das hier ist dann die zweite Gefängnisbefreiung. Dann gibt es die dritte, das ist vielleicht die berühmteste. Da sitzen Paulus und Silas in Philippi im Gefängnis. Und nachts loben sie den Herrn, sie sind vorher ausgepeitscht worden und während sie Gott loben, werden nicht nur sie befreit, das ganze Gefängnis öffnet sich, es bricht aber kein Tumult und kein großer Aufstand aus, weil die Botschaft von Gott einfach alle berührt, der Gefängniswächter bekehrt sich. Viele von euch kennen diese Geschichte. Manchmal steht vielleicht diese Geschichte hier ein bisschen im Schatten dieser noch spektakuläreren Befreiungsgeschichte, die Paulus und Silas in Philippi erlebt hatten. Aber eins muss man sagen, hier war es bitterer Ernst. In Apostelgeschichte 5 hatte man nicht jetzt unmittelbar vor, die umzubringen. Man wollte die disziplinieren und für eine Nacht ins Gefängnis stecken. Und auch in Philippi war es das eigentlich das Gleiche. Solche aufrührerischen Wanderprediger, die kamen einfach ab und zu mal vorbei und man wusste schon, wie man mit denen fertig wurde. Die wurden einmal durchgeklopft, eine Nacht in den Knast geschickt und am nächsten Tag sagte man denen, Leute, da ist das Stadttor und da geht ihr jetzt bitte raus. Und genauso läuft es auch in Philippi. Die Wächter werden geschickt und sollen Paulus und Barnabas sagen, so bitte, ihr könnt jetzt gehen, aber haut auch schnell ab. Hier geht es um was ganz anderes. Hier sitzt Petrus im Gefängnis und er weiß, er wartet hier auf seine Hinrichtung. Und genau das Gleiche war auch schon Jakobus passiert. Und deswegen ist das eine Befreiungsgeschichte, auf der so ein ganz, ganz besonderer Ernst und so eine ganz, ganz besondere Tiefe liegt. Und ich möchte mit euch gemeinsam das durchgehen. Die Geschichte hat auch deswegen eine besondere Bedeutung, weil sie den Schlussteil bildet eines wichtigen Teils der Apostelgeschichte. Sozusagen Teil 1 der Apostelgeschichte. Und in diesem Teil der Apostelgeschichte gibt es eine zentrale Persönlichkeit, von der berichtet wird aus der Gemeinde und das ist Petrus. Und das hier, was wir gelesen haben, ist der letzte Bericht über etwas Besonderes, was Petrus erlebt hat. Ihr habt mitgelesen. Am Ende sagt er dann zu den Leuten, die da bei Maria im Haus sind, sagt dies Jakobus und den Brüdern. Das ist ein anderer Jakobus als der hingerichtet worden war. Es ist der leibliche Bruder von Jesus und Petrus gibt sozusagen die Gemeindeleitung an dieser Stelle. Er übergibt sie an diesen Kreis, Jakobus und die Brüder. Er zieht weiter und wir hören nur noch einmal von ihm in Apostelgeschichte 15, weil er da auch an diesem berühmten Apostelkonzil teilnimmt, wo es um die Frage ging, welche Stellung haben die Heiden in der Gemeinde, was ist ihnen abzuverlangen. Da spielt Petrus noch einmal eine Rolle. Ansonsten hören wir nichts mehr von ihm. Und wenn ihr dann weiterlest in Apostelgeschichte 12, kommt Apostelgeschichte 13 und da sind wir in der Gemeinde in Antiochia. Da waren Hirten und Lehrer, heißt es, die Gemeindeleitung betet und dann spricht der Heilige Geist, sendet Paulus und Barnabas aus. Und dann werden die beiden ausgesendet und ab diesem Moment geht es in der Apostelgeschichte darum, dass die ganze Welt, die ganze griechische und römische Welt mit dem Evangelium erreicht wird und da gibt es eine Person, von der das dann eigentlich durchgehend bis zum Schluss handelt und das ist der Apostel Paulus. Also das hier ist so der Schlussstein eines Lebens, von dem uns berichtet wird in der Bibel von Petrus und deswegen, glaube ich, hat Lukas sich ganz besonders viel Mühe gegeben beim Erzählen. Dieser Satz hier, die Botschaft Gottes, ich habe das in Wort Gottes geändert, ohne zu merken, dass das nachher grammatisch nicht mehr passt. In meiner Elberfelder Bibel, die ich sonst lese, steht da Wort Gottes, fand ich schöner. Also die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Solche Sätze findet ihr an bestimmten Stellen in der Apostelgeschichte und das sind auch so Gliederungssätze. Die hat Lukas da reingeschrieben und immer wenn so ein Satz kommt, könnt ihr wissen, danach beginnt nochmal ein neuer Abschnitt. Und das ist das, wovon Lukas im Kern berichtet. Deswegen stellt er das immer an den Schluss dieser Abschnitte. Die Botschaft von Jesus breitet sich aus und immer mehr Menschen nehmen sie an. Und diese Geschichte geht bis heute weiter. Das ist das Wunderbare daran. Ich habe wie häufig drei Gedanken für euch, die ich mit euch durchgehen möchte. Das erste, ermutigt zum Beten. Natürlich ist diese Geschichte eine riesige Ermutigung, wirklich vertrauensvoll zu beten. Von der Gemeinde geschieht ein anhaltendes, ein intensives Gebet und tatsächlich wird Petrus aus dieser ausweglosen Lage befreit. Ermutigung zum Beten, gerade in den ganz verzweifelten Situationen. Petrus sitzt hier im Gefängnis und er sitzt wirklich fest. Dieser Herodes hat die Macht, Er hat Jakobus schon umgebracht und Petrus ist der Nächste. Ich habe einen Vers übersprungen, in dem das noch drastischer geschildert wird. Wir haben ja schon gelesen, er sitzt im Gefängnis, rechts ein Soldat, links ein Soldat, mit Ketten befestigt. Es sind insgesamt 4x4 Soldaten, die für seine Bewachung zuständig sind. Und auch bei dem Weg nach draußen wird es ja nochmal so geschildert, durch wie viele Pforten und Tore sie da durch müssen. In welchem Gefängnis sitzt du? In welchem Gefängnis sitze ich? Vielleicht sind Leute hier, die sagen, ja, ich sitze im Moment mit meinem ganzen Leben total fest. Ich bin absolut verzweifelt. Vielleicht sind noch mehr Leute hier, die wissen, es gibt vielleicht so einen Lebensbereich, da sitze ich fest. Ich meine, nicht mein ganzes Leben, aber es gibt Bereiche, da sitze ich einfach fest. Und dann ist diese Geschichte eine riesige Ermutigung dazu, trotzdem zu beten. Und welche guten Gründe hätte es hier gegeben, nicht zu beten? Jakobus war doch schon umgebracht worden. Hatten sie da nicht gebetet? Ich denke schon. In der Übersetzung steht, es war ein intensives Gebet der Gemeinde. In anderen Übersetzungen steht ein anhaltendes Gebet. Na klar hatten sie vorher schon gebetet. Und Jakobus war trotzdem mir nichts, dir nichts umgebracht worden. Das wird ja auch so ganz lakonisch kurz erzählt. Zack, Jakobus ist tot. Ein ganz wichtiger Mann in der Gemeinde. Er war mit auf dem Berg gewesen. Einer von den 3 Augenzeugen, die die Verwandlung von Jesus beobachtet hatten. Zack, gestorben. Alle hatten dafür gebetet. Kann man trotzdem beten? Das ist eine ganz große Frage und ich weiß, dass es manche Leute auch davon abbringt, zu beten. Kann ich beten, obwohl ich doch schon früher gebetet habe und das nichts gebracht hat? Kann ich für meine kleinen Anliegen überhaupt beten, wo es doch offensichtlich so viel wichtigere Dinge gibt, wo Gott nicht eingreift? Und diese Geschichte ermutigt uns, weiter zu beten und zu wissen, beten heißt, ich tauche ein in den Strom der Wirksamkeit Gottes und in seine Pläne, in das, was er vorhat, im Guten wie im Traurigen. Für Jakobus war das nichts Überraschendes, nichts Unvorbereitetes, was ihm da passierte. Es gibt so ein berühmtes Gespräch zwischen Jakobus und seinem Bruder Johannes und Jesus. Auch die Mutter hatte sich noch eingeschaltet, wo sie darüber geredet hatten, was aus ihnen mal wird im Reich Gottes, wenn das denn in Macht und Herrlichkeit kommt. Und sie wollten natürlich groß rauskommen. Und da hatte Jesus sie schon gefragt, könnt ihr denn den Tod sterben, den ich sterben werde? Und sie haben gesagt, ja, das können wir. Und Jesus hat sie angeguckt und gesagt, Leute, ich schätze euch deswegen so sehr wert, weil ich weiß, das werdet ihr machen. Ihr werdet diesen Weg für mich gehen. Und so war das, was hier passierte, nichts, was aus dem Wirken Gottes herausfiel. Es gehörte zum Plan Gottes. Und beten heißt, in diesen Plan eintauchen. Und für Petrus war ja das Gleiche vorherbestimmt. Auch er wusste von Jesus, dass er für ihn sterben würde. Aber Petrus wusste eigentlich auch, dass Jesus ihm gesagt hatte, das wird erst am Ende deines Lebens passieren. Welche Pläne hat Gott für mein Leben, für dein Leben? Ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, aus dem Gefängnis dieser Perspektivlosigkeit herauszukommen und einzutauchen in seine Pläne, in die Befreiung, die er uns schenken will. Und deswegen lohnt es sich, dass wir weiterbeten. Und auch dann, wenn wir nicht so sicher sind, ob wir wirklich immer so richtig beten. Das ist ja hier auch offensichtlich eine Geschichte, bei der vielleicht das Gebet nicht das Glaubensstärkste gewesen sein kann. Also Petrus betet ja erstmal gar nicht, der schläft. Und die anderen beten, aber als die Erfüllung kommt dieses Gebetes, da können sie es gar nicht glauben. Sie denken, die Rode ist durchgedreht in den frühen Morgenstunden. Die hat so lange mitgebetet, Schlafentzug, die sieht schon Gespenster. Sie können es im Grunde gar nicht glauben. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema auch für uns. Manchmal denken wir vielleicht, ich bete nicht glaubensstark genug, ich habe nicht genug Glauben, Jesus kann das nicht erhören. Es lohnt sich zu beten. Eintauchen in den Strom von Gottes Willen und eintauchen in das Vertrauen, das Gott schenkt. Und dann dürfen wir uns überraschen lassen davon, was Gott machen möchte. Und das wird ja hier erzählerisch wunderbar rausgearbeitet mit dieser Rode. Also sie ist ja die Einzige, die glaubt. Sie ist ein bisschen verschusselt morgens früh, dass sie dann die Tür nicht aufmacht, sondern zurückläuft. Okay, aber sie ist die Einzige von der ganzen Truppe, die das glaubt. Sie hatte ja auch die Stimme gehört. Es war für sie etwas leichter. Die anderen können es gar nicht glauben. Sie sagen, erst denken sie, sie ist verrückt. Als sie dabei bleibt, sagen sie, okay, es ist sein Engel. Im Judentum gab es die Vorstellung, dass jeder Mensch so einen Schutzengel hat, den bekommt er von Geburt an, schon als kleines Kind, und der begleitet ihn durchs Leben. Das ist so eine Art besseres Selbst. Der sieht auch, wenn man ihn denn sehen kann, genauso aus wie die Person. Es gibt eine Stelle in Matthäus 18, wo der Herr Jesus auch auf diesen Glauben Bezug nimmt, als er über die Kinder spricht und er sagt, ihre Engel schauen das Angesicht Gottes in den Himmeln. Also das war so eine jüdisch-traditionelle Vorstellung und sie haben sich halt gedacht, okay, die haben den jetzt schon abgemurkst, der ist jetzt schon tot und jetzt kommt nochmal sein Engel hier bei uns vorbei. Gott möchte uns überraschen, wenn wir uns bei allen Zweifeln in dieses Vertrauen eintauchen. Und in den Berichten von Lukas spielt das immer eine ganz große Rolle. Schon in Lukas 1, die erste Geschichte, dieser kinderlose Zacharias steht im Tempel und es erscheint ihm ein Engel und er sagt, dein Flehen ist erhört worden, ihr werdet ein Kind bekommen. Und er kann das absolut nicht glauben. Er kann es überhaupt nicht glauben und akzeptiert es auch nicht, obwohl er ja dafür gebetet hatte. Cornelius ist auch so ein Mensch, der gebetet hatte und dann erscheint ihm dieser Engel, der sagt zu ihm, deine Gebete sind erhört worden. Mit so einer Erhörung hatte der Mann nie gerechnet, dass Petrus zu ihm kommt, dass da plötzlich eine Tür aufgeht. Für sowas hatte er vielleicht auch gar nicht gebetet. Es lohnt sich zu beten. Und du musst dich nicht fragen, ob du richtig betest, sondern du darfst eintauchen in dieses Vertrauen, das Gott uns schenken möchte. Und ich habe schon gesagt, Petrus betet ja gar nicht, er schläft. Paulus und Silas haben ja, könnte man jetzt einwenden, Petrus, die haben ja Lobpreis gemacht im Gefängnis mitten in der Nacht. Die haben nicht geschlafen. Petrus schläft und man kann das positiv oder nicht so positiv sehen. Die Ausleger haben da auch unterschiedliche Möglichkeiten ausgearbeitet. Wir sehen das jetzt erstmal positiv. Er schläft, weil er einfach weiß, ich kann im Sturm schlafen. Ich kann im Sturm Vertrauen haben. Und vielleicht hatte er das auch von Jesus gelernt, der ja auch einmal, als das Boot auf dem See war mit den Jüngern und der Sturm war und sie hatten wirklich Angst zu ersaufen, Jesus schlief und sie wecken ihn und sagen, Herr, interessiert dich das nicht, dass wir umkommen? Petrus hatte das von Jesus gelernt, im Sturm zu schlafen und sich mit seinen Sorgen Gott anzuvertrauen. Und vielleicht hat er auch deswegen so gut geschlafen, weil er wusste, andere beten. Das ist so die richtige Aufteilung. Wenn der dem es ganz schlecht geht, der die Sorgen hat, wenn der schlafen kann, weil er weiß, andere beten für mich. Andere sind wach und beten. Im Garten Gethsemane war es genau umgekehrt gewesen. Jesus hatte das Problem, er war wach, er hat gebetet, er war allein, die Jünger schliefen, obwohl er sie gebeten hatte, für ihn zu wachen. Hier sehen wir, hier läuft das umgekehrt richtig. Die anderen beten. Und was für ein Geschenk ist das, zusammen anhalten zu beten. Und ich bin so dankbar für die vielen Menschen in dieser Gemeinde, die anhaltend und intensiv beten, an den verschiedensten Stellen. Hier war es auch keine Riesengemeindeversammlung, nicht die ganze Gemeinde war zusammen und hat gebetet. Wahrscheinlich haben viele gebetet an unterschiedlichen Orten. Sie hatten da nicht so einen großen Versammlungsraum. Und einige haben sich einfach im Haus der Maria getroffen und haben dort gebetet. Das war nur ein Teil der Gemeinde. Und andere haben vielleicht woanders gebetet. Jakobus und die Brüder sind ja auch gar nicht da, wie wir dann erfahren. Aber die Leute beten zu Hause und das ist auch hier ein Schatz und ein Geschenk, dass wir Hauskreise haben, Arbeitskreise, wo Leute anhaltend miteinander beten. Und ich möchte dir sagen, vielleicht sagst du, ich kann nicht beten, ich weiß gar nicht, wie das geht. Vielleicht gibt es Leute, die jetzt über das Internet zugeschaltet sind, die sagen, das ist mir vollkommen fremd, dieser Gedanke. Du kannst einfach eine E-Mail schreiben und das Verrückte ist, wenn du eine E-Mail schreibst mit deinem Anliegen, dann gibt es Leute hier in der Gemeinde, die werden dafür beten. Und wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen laden wir immer wieder dazu ein. Hier vorne stehen in jedem Gottesdienst Geschwister, die bereit sind, mit dir zu beten, mit den Dingen, mit denen du zu Jesus kommen kannst. Und viele könnten hier Geschichten davon erzählen, was dadurch in Bewegung gekommen ist. Wenn wir zusammen beten, kommen Dinge in Bewegung. Und plötzlich fallen die Ketten ab. Das ist das, was Petrus hier erlebt. Und das bedeutet, dass Gott das tut, was er tun kann, und plötzlich kannst du wieder das tun, was du tun kannst und tun solltest. Das ist ja interessant hier. Der Engel macht nur das, was sozusagen an übernatürlichen Dingen unbedingt erforderlich ist. Und dann muss Petrus selber sich anziehen. Nimm dein Gewand, gürte dich. Der Engel muss ihm sozusagen jeden einzelnen Schritt nochmal vorgeben. Jetzt leg auch noch den Mantel an. Jetzt komm auch mit. Aus der Gefangenschaft, die nicht nur eine äußere ja häufig ist, sondern ein inneres, sich nicht mehr bewegen können, keinen Ausweg mehr sehen, keine Möglichkeit mehr sehen, etwas zu unternehmen, entsteht hier plötzlich eine Befreiung. Gott tut nicht etwas, damit wir passiv bleiben, sondern damit wir aus dem Gefängnis, in dem wir manchmal bewegungslos sind, herauszukommen. In Epheser 5 gibt es so diesen wunderschönen Vers, der zu dieser Geschichte ganz gut passt. Stehe, wache auf, der du schläfst, und Jesus Christus wird dir leuchten. Und das ist genau das, was Petrus hier erlebt. Und der Engel muss ihn so einmal so richtig in die Seite knuffen, damit er auch wach wird. Und man merkt, es ist ein Prozess des Wachwerdens. Er weiß erst gar nicht, wache ich oder träume ich. Er dringt wieder durch zum Bewusstsein, zu einem Menschen, der sein Leben in die Hand nehmen und gestalten kann. Und das ist nicht nur Symbolik hier mit Mantel und so weiter. Es ist ja auch tatsächlich so gewesen. Für Petrus ist danach alles anders als vorher. Er war in der Gemeinde in Jerusalem, er war in der Gemeindeleitung, wahrscheinlich der Gemeindeleiter. Und vielleicht war das schon lange klar, dass sich etwas ändern musste. Und Petrus ist danach ein anderer Mann. Er hat die Gemeindeleitung abgegeben und er verlässt die Stadt. Es war auch nicht unklug wegen Herodes, aber die Art, wie schnell er das macht und auch dieser eigenartige Satz, sagt dies Jakobus und den Brüdern, deutet vielleicht an, dass da schon länger was im Schwange war und dass er wusste, in meinem Leben steht ein neuer, ein anderer Schritt an. Und dieses Wunder möchte Gott bis heute auch in meinem und in deinem Leben tun, dass wir durch das gemeinsame Gebet durchdringen dazu, dass Gott uns an dieser Stelle wach macht und dass wir anfangen, die Dinge zu tun, die er mit uns vorhat. Jetzt haben wir ganz viel über unser persönliches Leben gesprochen. Und das ist auch richtig, das beschäftigt uns ja auch immer am meisten und es ist so großartig, dass Gott das wichtig nimmt. Aber natürlich ist diese Geschichte und die ganze Apostelgeschichte vor allen Dingen natürlich ein Bericht über das, was Gott mit dieser Welt vorhat und wie er uns hineinnehmen will in die Geschichte dieser Welt. Das Buch heißt in unseren Bibeln und ich glaube auch weltweit Apostelgeschichte, aber eigentlich ist es gar keine Apostelgeschichte. Es geht nicht um die Taten der Apostel, wie das manchmal auch heißt. Es geht um das, was Jesus tut. Und in dieses Tun werden Menschen mit reingenommen. Und Lukas erzählt, er hatte ja auch nicht so viel Platz, wie wir wissen, er erzählt immer nur das von diesen Menschen, was ihr Anteil an dieser Geschichte ist, die Jesus weiterschreibt. Deswegen, was später aus Petrus wurde und so weiter, kein Wort mehr in der Apostelgeschichte. Nicht, weil Petrus unwichtig war, sondern weil Lukas eine andere Geschichte erzählt. Er erzählt die Geschichte davon, dass Jesus wirkt. Und deswegen ist die Apostelgeschichte so ein wahnsinnig aktuelles Buch bis heute, weil Gott diese Geschichte, die damit begonnen hat, dass Jesus auferstanden ist, bis heute weiterschreiben möchte. Und bis heute bleibt dieser Bericht für uns als Christen, die heute leben, eine Herausforderung und eine Anfrage, der wir uns immer wieder stellen können. Ich habe in der Vorbereitung ein ganz schönes kleines Buch gelesen. Ist ja mal toll, wenn die Bücher nicht so dick sind, von einem Pfarrer Gerhard Brüning über die Apostelgeschichte. Und ich lese euch nur einmal vor, was er zu dieser Frage mitten in diesem Buch einmal sagt. Wenn Christen in Deutschland heutzutage über die Chancen christlicher Arbeit sprechen und wenn sie gar über Evangelisation diskutieren, hört man häufig Worte wie säkularisierte Welt oder nachchristliches Zeitalter. So sehr solche Begriffe in der Beschreibung unserer Zeit ihr Recht haben, werden sie doch oft nur gebraucht, um auszusagen, wie schwierig Evangelisation und Gemeindeaufbau heute geworden sei. Mit anderen Worten, diese schwergewichtigen Begriffe dienen der eigenen Entlastung, denn die Stimmungslage unter vielen Christen lässt sich am ehesten mit dem Wort verzagt beschreiben. Dieser Verzagtheit entspricht die Vorstellung, dass der christliche Auftrag früher doch etwas einfacher zu erfüllen gewesen sei. Und wenn wir die Apostelgeschichte aufmerksam lesen, klar, da können wir ganz viele historische Umstände ausmachen, die dann im Rückblick betrachtet eine ideale Zeit waren, warum der Glaube sich so ausbreiten konnte. Aber wenn wir sie wirklich lesen, dann werden wir feststellen, es war überhaupt nicht einfach. Und es war überhaupt nicht wahrscheinlich. Es war sogar absolut unwahrscheinlich. Und es rannten in der Tat Tausende von Wanderpredigern und Lehren und Sekten rum, die alle versuchten, irgendwie zu landen. Es ist ein riesiges Wunder gewesen und dieses Wunder ist dadurch passiert, dass Leute da waren, die mit von ihrem persönlichen Erleben her sagen konnten, wir sind Zeugen dafür, dass dieser Jesus, der gestorben ist, von Gott auferweckt worden ist. Und davon handelt diese Geschichte und deswegen ist das ein ganz aktuelles Thema für uns. Und das, was hier angefangen hat, ist weitergegangen und geht bis heute weiter. Deborah und ich waren vor 2 Wochen auf einer Konferenz und haben da einem Mann zuhören können, Lindsay Brown, der sein ganzes Leben in der Evangelisation und Verkündigung gestanden hat. Und er hat so aus dieser Erfahrung, auch dieser weltweiten Perspektive, einfach nochmal gesagt, es gibt ein weltweites Wachstum der Christenheit, das auch in seinem Ausmaß eigentlich alles in den Schatten stellt, was es früher gab. Wir nehmen das häufig gar nicht wahr, aber es ist so und wir sollten das vielleicht viel stärker registrieren. Er hat gesagt, dass in seiner Wahrnehmung das Jahrzehnt von 1989 bis 1999, nachdem die Berliner Mauer gefallen war und viele Veränderungen in Gang kamen, in der Kirchengeschichte, wenn man das mal im Rückblick betrachten werde, vielleicht das Jahrzehnt war, das bis dahin das allergrößte Wachstum und den allergrößten Fortschritt für den christlichen Glauben auf dieser Welt gebracht hat. Viele, viele Menschen haben entdeckt, was das in ihrem Leben an Befreiung und Veränderung ermöglicht hat, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und gleichzeitig sind andere Dinge wahr. Und auch das zeigt die Apostelgeschichte. Wir haben das ja gelesen. Der Glaube breitet sich aus. Lukas hat immer diese programmatischen Sätze, dass das Wort Gottes wächst und immer mehr Leute nehmen das an. Und gleichzeitig passieren ganz schreckliche und traurige Dinge. Gleichzeitig gibt es Verfolgung und gleichzeitig gibt es auch immer noch viel, viel mehr zu tun. Lindsay Brown hat gesagt, auf dieser Welt gibt es immer noch 1 Milliarde Menschen, die von dem Evangelium noch gar nicht erreicht worden sind. 1 Milliarde. Und er hat gesagt, das Erschütterndste ist, was man über die westliche Christenheit sagen kann, nicht nur Verzagtheit, sondern manchmal auch eine große Gleichgültigkeit angesichts dieses Themas. 1 Milliarde Menschen wartet noch darauf, überhaupt die Chance zu haben, von dieser Nachricht ernsthaft zu erfahren. Und Lindsay Brown hat auch eins gesagt, wir können von den ersten Christen in der Apostelgeschichte lernen, dass es ihr Ziel war, das Evangelium in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Leute waren außer sich, nicht darüber, dass die sich in den Häusern getroffen haben. Das hätten sie damals bis ans Ende ihrer Tage machen können. Das hätte gar keinen gestört. Sie sind in die Tempel gegangen. Sie sind auf die öffentlichen Plätze gegangen. Paulus ist auf den Areopag gegangen. Er hat das Evangelium ins Gespräch gebracht. Er hat die Glaubwürdigkeit dieser Botschaft in der Diskussion mit heidnischen Religionen, mit griechischen Philosophen verteidigt. Und in unserer Gesellschaft gibt es viele, viele Menschen, die vielleicht gerne Christen wären, aber die glauben, dass sie das als moderne Menschen nicht können. Weil die christliche Botschaft nach dem, was sie verstanden haben, nicht mehr glaubwürdig ist angesichts von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Aufklärung. Und diese Menschen warten darauf, dass Christen ihre Zurückgezogenheit aufgeben und das Evangelium wieder neu in die Öffentlichkeit und in die öffentliche Diskussion bringen. Die Christen in der westlichen Welt haben eine Tendenz zum Rückzug, hat Lindsay Braun gesagt, zum Rückzug ins Private. In unseren Gemeindehäusern machen wir Lobpreis, beten wir gemeinsam, das ist auch alles gut. Aber wo ist der Weg in die öffentliche Auseinandersetzung? Und dazu möchte uns auch Jesus befreien. Stehe auf, wache auf, der du schläfst, und Christus wird dir leuchten. Das ist auch das, was Petrus hier nochmal neu erlebt. Sein Weg geht nach draußen, aus Jerusalem raus, in die Welt bis Rom, wie wir aus der Kirchengeschichte wissen. Und zu dem, was die Christenheit damals und heute geprägt hat, gehört auch das Thema Verfolgung. Und ihr könnt das jetzt nicht lesen. Ich habe euch hier nur einmal diese Seite von der Aktion Verfolgter Christen mitgebracht, eine der größeren Organisationen, die sich um dieses Thema kümmert. Am 11. November ist der Weltgebetstag für verfolgte Christen. Auf dieser Homepage kann man immer die Nachrichten ansehen. Von der Gemeinde damals gab es ein anhaltendes Gebet. Und Christen auf der ganzen Welt, die verfolgt werden, auch in einem Maßstab, das noch nie da waren, warten darauf, dass wir für sie beten, damit Gott Wunder tut in den Ländern, in denen das Evangelium nicht einfach zu verkündigen ist. Ich habe jetzt am Schluss für euch noch 2, 3 Geschichten, Berichte, die ich gehört habe. Und damit, das möchte ich dann auch an den Schluss stellen. Und zwar unter dieser Überschrift: Ermutigt durch die Kraft der Auferstehung. Was verändert diese Welt? Und ich habe das jetzt schon öfters gesagt, es ist die Botschaft davon, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und in der ganzen Apostelgeschichte, wenn ihr euch die Predigten durchliest, was wurde da gepredigt? Es wurde immer zentral über das Wunder der Auferstehung gepredigt. Vieles haben die Gläubigen erst nach und nach verstanden. Der Heilige Geist hat sie nach und nach in die ganze Wahrheit eingeführt. Aber von Anfang an stand das im Mittelpunkt, das große Thema der Apostelgeschichte. Und bis heute sind Menschen unterwegs, die durch ihr Zeugnis zeigen, dass da ein Glaube und eine Liebe ist, die über diese Welt hinausgeht. Und ich habe euch dazu ein Video mitgebracht, das gar nicht so neu ist. Vielleicht kennen es auch manche von euch, aber wir versuchen euch das jetzt mal zu zeigen. 2017 sind in Ägypten während des Gottesdienstes Christen erschossen worden. Viele von euch können sich daran erinnern. Das hat damals auch weltweit für Aufsehen gesorgt. Und heute denken wir nochmal besonders daran, weil ja gerade gestern etwas Schreckliches geschehen ist in Amerika, wo Menschen jüdischen Glaubens erschossen worden sind während ihres jüdischen Gottesdienstes. Am Mittwoch, habe ich auch gelesen, sind in Amerika 2 Leute erschossen worden, weil jemand versucht hat, in eine afroamerikanische Gemeinde einzudringen, um da einen Amoklauf durchzuführen. Ich möchte euch ein Video zeigen aus dem ägyptischen Staatsfernsehen, das die Berichterstattung war, ganz normal abends in den Nachrichten, was so bei uns die Tagesthemen sind, wurde natürlich auch darüber berichtet. Und da wird eine Frau interviewt, die, ich glaube, ihren Vater verloren hatte bei diesem schrecklichen Anschlag. Und sie bringt zum Ausdruck, wie sie damit umgeht. Und sie hat eine Botschaft, und diese Botschaft ist Vergebung. Vergebung und Liebe. Das ist das, was diese Welt verändert. Und das Video ist auf Arabisch mit englischen Untertiteln. Ich habe euch jetzt schon mal das gesagt, was diese Frau sagt. Manche, die vielleicht nicht so gut Englisch können, neben dir sitzt ein Simultanübersetzer, der ist jetzt gerade dazu ernannt worden. Viele können ja gut Englisch. Vielleicht helft ihr euch einfach ein bisschen beim Verstehen. Es ist nicht wahnsinnig schwer. Und dann ist es bemerkenswert, was sagt der Kommentator des ägyptischen Staatsfernsehens? Ein Moslem natürlich, der jetzt sozusagen auch mehr noch als das bei uns ist, ein bisschen die Staatslinie im Fernsehen wiedergibt zu diesem Thema. Und vielleicht kannst du das mal starten, Annika. Wir schauen uns das mal an.
ومش زعلانه بس انا بطلب من ربنا يعني اللي هو خلاص انتهى وراح. بطلب من ربنا ان يعني يسامحهم ويحاولوا يفكروا شويه, يفكروا صدقيني, لان هم لو فكروا احنا ما بنعملهمش اي حاجه, صدقيني ما بنعملهمش حاجه. لهم فكروا تاني, فكروا اللي انتوا بتعملوه ده صح ولا غلط, وربنا يسامحكم, واحنا مسامحينكم بامانه, بقولها مسامحاكم وصدقيني, لان انتوا حطيتوا لي ابو ولادي في مكان ما كنتش اتمنى العمر كله, صدقيني بامانه. يعني انا عمري انا بفتخر بيه وبتمنى اكون انا جنبه, صدقيني يا بنتي, واشكرك يا حبيبتي.
أقباط مصر مصنوعين من فولاذ. أقباط مصر مئات السنين بيتحملوا كوارث ومصايب كتيرة. القبط المصري يعشق تراب بلده. القبط المصري يتحمل كل شيء عشان وطنه. وإيه كمية التسامح اللي عندكم دي؟ لو أعدائكوا يعرفوا قد ايه انتوا متسامحين بجد ما كانش حد يصدق. ده انا لو ابويا والله ما اقول كده ابدا. الناس دي عندها كمية تسامح عن حق, عن عقيدة. دول بني ادمين والله مصنوعين من مادة تانية. الله يرحمه عم نسيم, بطل وشهيد ومثل أعلى للي قاعد كل واحد في البلد دي.
أنا فرحانة بيه ومبسوطة ومش زعلانة.
Es geht dann noch ein bisschen weiter und ich denke, viele von euch konnten folgen oder es hat Ihnen jemand erklärt. Diese Leute sind aus einer anderen Substanz gemacht, sagt dieser Kommentator. Und es ist ein ganz wahres Wort, weil die Kraft dazu, in solchen Situationen Vergebung zu geben, hat niemand von sich aus. Aber das ist das Zeug, das christliche Zeugnis in dieser Welt bis heute. Da, wo Christen ihren Glauben so verstehen, wie Jesus ihn verkündigt hat und wo er am Kreuz für seine Feinde gestorben ist. Und gerade da, wo Hoffnungslosigkeit und Tod sind, entfaltet sich die Kraft dieser Auferstehung. Lindsay Braun hat von einem Missionar erzählt. Die Missionsgesellschaft hatte ihn zu einem Volk geschickt, das bis dahin unerreicht war. Und er war lange Zeit dort, Jahrzehnte dort. Er hat das Evangelium gepredigt, die Leute haben ihn freundlich angehört. Aber eigentlich hat sich niemand zu diesem Glauben bekannt. Und er ist gestorben, ohne dass eine Gemeinde entstanden war. Die Missionsgesellschaft hat dann den nächsten Missionar hingeschickt. Und als dieser Missionar da war, entstand auf einmal eine Gemeinde. Leute kamen zum Glauben und die Kirche wuchs. Und irgendwann hat dieser Missionar gesagt, sag mal, mein Vorgänger war doch so lange bei euch, warum habt ihr denn zu dem Zeitpunkt nicht angefangen zu glauben? Und da haben sie gesagt, ja, weißt du, in unserer Kultur ist es nicht so wichtig, was jemand sagt, sondern wie es im Augenblick seines Todes aussieht. Und deswegen haben wir gewartet, bis dieser Mann gestorben ist. Und als wir gesehen haben, wie er gestorben ist und dass das, was er gesagt hat, auch im Angesicht des Todes noch eine Bedeutung hatte, da haben wir entschieden, dass das die richtige Verkündigung ist. Vielleicht ist das sehr weit weg, so eine Geschichte. Lindsay Braun hat noch eine andere erzählt und mit der will ich dann auch wirklich aufhören, aus seinem eigenen Leben. Er ist Christ geworden als junger Erwachsener, seine Eltern waren keine Christen. Und dann ist ihm irgendwann im Lauf des Lebens das Schlimmste passiert, was vielleicht Eltern passieren kann. Seine Tochter ist gestorben. Und das war natürlich ganz, ganz schrecklich. Und wenige Tage, nachdem seine Tochter gestorben ist, hat ihn sein Vater angerufen und hat gesagt, hör mal, deine Mutter und ich, wir haben uns entschieden, wir möchten uns taufen lassen. Könntest du den Taufgottesdienst planen? Wir möchten, dass du dann die Predigt hältst. Hat er gesagt, ja, aber wenn ihr euch taufen lasst, müsst ihr euch erstmal bekehren und für Jesus entscheiden. Ja, das haben wir gemacht. Und er hat dann gefragt, warum? Und sein Vater hat dann zu ihm gesagt, weißt du, wir haben gesehen, was da abgelaufen ist. Und da haben wir gespürt, dass da in eurem Leben eine andere Kraft wirkt, die über das hinausgeht, was wir kennen. Und das hat uns überzeugt. Und Lindsay Brown hat dann gesagt, er hat dann zu seinem Vater gesagt, aber Papa, ich bin seit 20 Jahren Christ. Warum hat dich das alles vorher nicht überzeugt? Und sein Vater hat dann zu ihm gesagt, ja, eins möchte ich dir sagen. Wir haben euch, deine Frau und dich, diese ganzen 20 Jahre über genau beobachtet. Und manchmal machen wir uns das vielleicht gar nicht klar, wie sehr Menschen auf das schauen, was sich in unserem Leben abspielt, weil wir mit dieser monströsen Botschaft von Jesus Christus unterwegs sind. Und manchmal denken wir, wir müssen so stark sein, wir müssen so gut sein. Aber ich glaube, wir übersehen häufig, dass die Leute nicht erleben wollen, wie stark wir sind und was wir alles können. Und die Leute wissen, dass wir viel aufgrund unserer auch natürlichen Möglichkeiten können. Aber gerade da, wo unsere Möglichkeiten am Ende sind, ob es jetzt um Tod geht oder um Dinge, die schieflaufen in deinem Leben, gerade da, wo ich ganz, ganz schwach bin, da möchte Jesus mit seiner Auferstehungskraft kommen. Da möchte mich Jesus aus diesem Gefängnis befreien. Und das ist das, was bis heute, wenn sie es in ihrem eigenen Leben erleben oder bei anderen Menschen, Menschen von der Wirklichkeit dieser Verkündigung überzeugt. Es ist richtig, sich dafür einzusetzen, dass Menschen begreifen, das kann man auch intellektuell und verstandesmäßig nachvollziehen. Am Ende ist es etwas, was jeder Mensch für sich erleben muss. Und bis heute warten Menschen darauf und sie beobachten die Gemeinde, sie beobachten uns mit dieser Frage, was passiert, wenn du am Boden liegst? Und ist dann die Kraft dieser Auferstehung da? Aus uns heraus ist sie nicht da, aber Jesus hat sie für uns. Und das ist die gute Botschaft, mit der Jesus uns immer wieder neu ermutigen möchte, gerade da, wo es auch mal schwieriger für uns aussieht. Das Team hat noch ein bisschen Musik für uns. Ihr dürft dann nach vorne kommen. Und vielleicht nehmen wir uns, wir haben ja jetzt nicht mehr viel Zeit, aber doch 2 Minuten Zeit, damit ihr nochmal überlegen könnt, was heißt das für mich? Wo möchte ich mich neu ermutigen lassen zu beten? Wo möchte ich neu anfangen, anhaltend für andere zu beten? Wo möchte ich neu diese weltweite Bewegung entdecken, mit der Jesus unterwegs ist? Du kannst auch hier nach vorne kommen, wenn du weißt, für mich ist heute der Tag, wo ich diesen Schritt gehen möchte, diese Auferstehungskraft in meinem Leben auch selber zu entdecken. Wir nehmen uns dafür noch kurz Zeit. Ihr könnt gerne aufstehen, ihr könnt miteinander beten, ihr könnt für euch selbst still beten und verlass dich darauf, der gleiche Gott, der damals aktiv war, ist auch heute da.